wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Der Trainer ist tot, es lebe der Trainer. Hannover 96 hat einen Nachfolger für den entlassenen Mirko Slomka gefunden. Am Freitag wurde Kenan Kocak als neuer Cheftrainer bei Hannover 96 vorgestellt. Reden wir drüber mit Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de. Hi Dennis.
Moin, moin an alle Hörer.
Und zu Gast ist heute der Mann, den ihr bei Twitter findet, wenn ihr Nordkurvenlibero in die Suche eingibt. Den Benutzernamen will ich nicht noch einmal probieren auszusprechen. Aber ich sag Hallo an Tim Block. Hi.
Gute und Grüße, wie der Frankfurter sagt.
Das sagt er, wenn der Tag lang ist. Ja, Tim, natürlich auch noch kurz der Hinweis auf deinen eigenen Podcast. Vorwärts nach weit heißt er. Und auch der kommt regelmäßig raus, habe ich mir sagen lassen.
Das ist richtig, ja.
Dann starten wir doch thematisch rein in die Runde. Einmal so eure erste Einschätzung. Tim, mach vielleicht mal den Anfang. Was hältst du von Kenan Kocak als die Trainerlösung jetzt?
Ja, ich glaube, dass das gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich ist, den Kocak bei 96 in der Seitenlinie stehen zu haben. Ich glaube, dass auch aufgrund dessen, was vorher war, einfach es durchaus viele Möglichkeiten gegeben hat, einen Trainerposten zu besetzen, die sicherlich gar nicht so verkehrt sind. Angefangen mit Trainerprofilen, die man ja offenkundig gesucht hat. Oder es wurde zwar nie öffentlich kommentiert oder kommuniziert, aber es war einfach aus Grund der Kandidatenkreise so ein bisschen herauszulesen, dass sich das auch bewahrheitet, dass man einen jungen und frischen Trainer möchte. Mit auch Zweitliga-Erfahrung. Da gibt es dann auf dem Markt natürlich gar nicht so viele Kandidaten. Und dann ist Kenan Kocak unter diesen Kandidaten eigentlich eine recht logische Konsequenz. Aber was ich davon fachlich von dem halten kann, kann ich jetzt sowieso noch gar nicht sagen, weil in erster Linie, glaube ich, sollte man dem eine Menge Zeit geben. Und die Trainingseindrücke, die ich jetzt von ihm gewinnen konnte, sind rar gesät, aber das, was ich gesehen habe, gefällt mir eigentlich ganz gut.
Hast du ein Training selber besucht oder nur über die Internetvideos, die veröffentlicht wurden?
Nein, auf die Internetvideos, da gebe ich nicht so wirklich viel drauf. Ich habe mir das angeschaut zweimal und beim Eröffnungstraining war natürlich das noch ein bisschen ja mit Vorsicht zu genießen, weil das Training noch immer den Stempel hatte, den man vorher schon davon hörte, mit relativ wenig Einfluss durch Kenan Kocak, aber der Asif Saric und der Lars Balemann haben es an dem Tag, an dem Kenan Kocak vorgestellt worden ist, eigentlich ganz gut gemacht. By the way, an Hannover 96 der Hinweis, bei solch einem Wetter auch gerne Decken und Kaffee zu servieren, wenn es draußen so kalt ist, wie es an dem Tag war. Ich habe mir wirklich ich habe den Arsch abgefroren. Und war dann ein paar Tage später unter der Woche nochmal da und da konnte man schon ungefähr sehen, ich habe relativ wenig Stillstand gesehen, relativ viel Aktion, immer der Ball am Fuß, viel Flaches dabei und wenn sich das so ein bisschen darauf ableiten lässt, wie dann wie jetzt Fußball gespielt wird, mal ganz losgelöst von Formation, System, Taktik und was noch alles dazu gehört, ist, glaube ich, das eine ganz, ganz, ganz gute Nummer insgesamt.
Dennis, was war dein erster Eindruck, als die Nachricht rauskam, Kenan Kocak wird neuer Trainer?
Ich war erstmal erleichtert, dass jetzt endlich wirklich der Neuanfang, von dem wir seit über einem halben Jahr reden, wirklich losgehen kann. Es war ja schon wirklich paradox, ne? Also ohne jetzt nochmal, um in das Thema tief reinzugehen, aber wir hatten ja einen Trainer, der 2013 viel verbrannte Erde hinterlassen hat und mit diesem Trainer konnte ja auch gar kein Neuanfang gelingen. Das war ja schon ein Paradoxon, dass man mit einem alten Trainer einen Neuanfang starten will. Und jetzt haben wir endlich das unverbrauchte, junge, frische Gesicht, was man dann auch für einen Neuanfang braucht auf der Trainerposition. Und unabhängig davon, ob der Trainername jetzt Alexander Frey, Kenan Kutschak oder ein ganz anderer ist, wir haben jetzt endlich jemanden, mit dem man das Thema Neuanfang auch glaubwürdig und authentisch angehen kann. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich sehr glücklich, dass vielleicht dann auch wirklich endlich mal der Blick nach vorne gerichtet wird und nicht immer noch irgendwelche Grabenkämpfe von 2013 oder noch früher jetzt ausgefochten werden müssen. Deshalb, bei mir macht sich jetzt so wirklich ganz, ganz vorsichtige Aufbruchsstimmung breit.
Wo du das Wort Trainernamen eben gesagt hast, ich wollte mal nachfragen, Tim, du hast eben eine leicht andere Aussprache von Kenan Kutschaks Nachnamen dabei gehabt als ich. Wie spricht man den jetzt wohl richtig aus, den Nachnamen?
Ich weiß gar nicht, was ich eben gerade gesagt habe.
Ich habe mir so, Kutschak gesagt und du meintest Kutschak oder so. Also gibt es da eine offizielle Regelung?
Weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen improvisiert. Ich glaube, er heißt Kenan Kutschak. Aber ich glaube, wenn man Kutschak sagt, ist das auch okay. Also ich glaube, er hört auf beides.
Okay, ist mir übrigens,
eigentlich ist mir egal. Also
ich habe übrigens erfahren, unser neuer Oberbürgermeister in Hannover, der heißt auch nicht Belit Onay, sondern Belit Onay. Das O wird kurz ausgesprochen.
Okay, dann Kutschak wahrscheinlich.
Möglicherweise.
Ich meine, ja.
So, und ich hatte dich ja eben gefragt, warst du echt beim Training oder hast du nur die Videos angeguckt? Ich habe ein paar von den Videos gesehen, die vom Sportbuzzer gepostet wurden und die haben da auch groß drüber geschrieben. Kenan Kutschak führt die 10-Sekunden-Regel von Slomka ein und da wurden Angriffe im Training durchgespielt, dass die innerhalb von 10 Sekunden abschließen sollten, wie zu besten Europa-League-Zeiten. Wird jetzt unter Kenan Kutschak das durchgezogen, was man eigentlich mit Slomka machen wollte, was da aber nicht richtig funktioniert hat? Oder was können wir uns da erwarten, Tim?
Nein, ich glaube, das ist, so sollte man das nicht sehen. Also erstmal ist das nichts anderes als das, was du auf den Videos hast sehen können und das, was dir Sportwasser berichtet hat, ohne den Bericht gelesen zu haben. Ist es vereinfacht ausgedrückt einfach eine Form, wie du halt konterst, weil, Konter führen in der Vielzahl eigentlich zu Toren oder führen dazu, dass du dir im offensiven Spektrum des Spielfelds ein bisschen Platz verschaffst und ein bisschen auch Präsenz verschaffst. Das gibt automatisch Sicherheit und wenn die Mannschaft eines braucht, dann das, Sicherheit und Torerfolge. Die 10 Sekunden, diese 10-Sekunden-Regel, ich kann das eigentlich auch schon nicht mehr hören. Weiß ich nicht, ich glaube, das ist nicht das, wofür Kenan Kutschak so steht. Aber wenn er sagt, er möchte Stabilität und er möchte Konstanz ins Spiel bringen, dann man schaut sich dann an den Dingen, wie der Kader so aussieht. Das ist halt ein ganz normaler Konter- und Pressing-Konter-Kader so. Und da sind wenig Spieler dabei, die ausschließlich dafür stehen, auch Dominanz auszustrahlen mit dem Ball am Fuß so. Das sind einfach Spieler, die sind extrem laufstark und die sind halt einfach sehr gut gemacht für Konter. Wobei jetzt Kontern auch eigentlich eher zu den talentfreien Dingen gehört, die eine Mannschaft im Kollektiv kann. So Kontern kann jede Mannschaft, Kontern kann auch eine Mannschaft, die in der dritten, vierten und fünften Liga spielt. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass die Mannschaft zu Erfolgserlebnissen kommt. Und da ist sicherlich das nach außen hin publizierte, die 10-Sekunden-Regel, kann man dann sicherlich so formulieren. Aber ich glaube, dass er noch wenig bis kaum Elemente dafür sprechen, dass wir eine 10-Sekunden-Regel hier einführen.
Kenan Kutschak hat sich ja auf seiner Vorstellungs-PK nicht allzu viel entlocken lassen, was seine zukünftige Spielweise mit den Roten angeht. Was glaubst du, wie wird sich das verändern auf dem Platz, jetzt wo er da ist?
Also ich habe gerade mir nochmal die Zitate rausgesucht, ne, von der Pressekonferenz und dieses eine Zitat, das habe ich mir nochmal rausgeschrieben, weil ich das eigentlich ganz schön fand. Er sagt, ich bin jemand, der fördert, aber auch fordert. Ich will von der Mannschaft leidenschaftlichen Fußball sehen. Und ja, erstmal das Leidenschaftliche, das hat ja zuletzt, da muss man gar nicht beschönigen, komplett gefehlt. Da war von Leidenschaft gar nichts mehr zu sehen in den letzten Spielen unter Mirko Slomka. Und dies Fördern und Fordern, klar, das ist jetzt irgendwie so eine Floskel, die auch jeder Trainer sagt, wenn er neu vorgestellt wird. Was soll ein Trainer auch anders sagen? Aber wenn man mal ernsthaft ist, zuletzt hat man bei Slomka eben nicht gesehen, dass er auch mal junge Spieler fördert. Also ein Emil Hansson, der ist ja wirklich leider auf der Bank versauert, trotz ansprechender Leistung, die er dann ab und an mal zeigen durfte. Und wenn Kutschak das jetzt wirklich so sagt, so meint, wie er es sagt, nämlich, dass er auch fördern will, nicht nur fordern, sondern eben auch fördern, dann wird er vielleicht jetzt auch mal jemanden wie Emil Hansson ins kalte Wasser werfen und sagen, Junge, ich traue dir das zu, du stehst jetzt mal 90 Minuten auf dem Platz und wirst nicht erst wieder in der 85. Minute eingewechselt. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung drauf, dass Kutschak sich jetzt einfach mal löst, so von alten Personalien, von, weiß nicht, mal immer wieder Dennis Aogo oder Edgar Pripp aufzustellen, obwohl sie 3 Spiele lang nichts gezeigt haben, sondern dann auch eben mal einen Hansson ins kalte Wasser wirft. Das erhoffe ich mir eigentlich.
Ich glaube irgendwie, dass, wenn ich kurz einhaken darf, dass Emil Hansson Personen wie Edgar Pripp und Aogo auf dem Platz dringend braucht, einfach nur auch, um ihm eine gewisse Sicherheit und Souveränität zu geben. Ich glaube, dass Emil Hansson extrem davon profitiert, wenn er über links kommt, dass er mit Edgar Pripp jemanden hat, der einfach auch ordnet und der ein bisschen strukturiert und das Heft auch des Handelns ein bisschen in die Hand nimmt. Wenn jetzt Hansson über rechts kommt, ist das ein bisschen wiederum schwierig mit der Kommunikation, aber ich glaube, dass das eine Rolle spielen wird.
Was die Spielweise angeht, da hat sich Kotschak auch nochmal gegenüber dem Sportbuzzer im Interview jetzt geäußert. Er hat nämlich gesagt, wir wollen leidenschaftlich sein, Herzblut zeigen, ehrlich, engagiert, mutig, frech, offen für die Menschen und das mit, okay, da geht es auch schon mehr, wie man insgesamt als Mannschaft auftreten will. Aber diese Schlagworte sind es ja auch, wie er den Fußball beschreibt, den er spielen lassen möchte. Und ich sag mal ganz blöd aus taktischer Sicht, Tim, glaubst du, dass das dann auch für eine konterartige oder konterlastige Spielweise spricht?
Kann ich nicht beantworten. Wenn er sagt, er möchte die Leute gewissermaßen begeistern, das ist ja auch Ähnliches, was Lukas Lomka bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt hat. Dem blieb der Herr Slomka ja ein bisschen schuldig. Ich weiß nicht, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was den Leuten gefällt. Wenn du etwas anbietest, dann musst du davon ausgehen, dass es den Leuten gefällt, dass sie es kaufen sozusagen. Und ich glaube, das Einzige, was halt zurzeit ziehen wird, ist als Verkaufsargument, sind einfach Tore. Ich habe im eigenen Stadion seit, weiß nicht wie viel, wie langer Zeit nicht mehr gejubelt. Ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. So, also ich verstehe, das ist einfach eine Frage der Situation und der Gemengelage und der Gefühlslage der Menschen, die halt ins Stadion gehen und dafür auch weiter anreisen, auf sich nehmen und Geld aufwenden. Und ich glaube, das, was er uns vermitteln wollte, mittels dieser Aussagen in den Interviews, ist einfach, dass er ein bisschen mehr Respekt fordert. Er fordert Respekt gegenüber den Fans und gegenüber dem, was letztendlich auch dafür sorgt, dass das Stadion halt voll wird und dass das Stadionerlebnis einfach mit mehr Respekt behandelt wird und dass du einfach nicht, wie ein sehr, sehr emotionsloser, oder zumindest kommt es bei mir so an, mit einer sehr emotionslosen Einstellung an Fußballspiele herangehst, sondern dass du, und das hat er, glaube ich, auch gesagt, dass er Siegertypen formt. Und natürlich ist das ein gewisser Hinweis darauf, was er jetzt in den nächsten Wochen Step by Step tun wird. Er wird vermehrt auf gutes Flügelspiel setzen. Er wird aber auch durch die Mitte spielen lassen. Er will Tore sehen. Er will Erfolgserlebnisse einstreichen. Daraus jetzt eine Philosophie oder eine Idee vom Fußball abzuleiten, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber zumindest muss man sich darauf gefasst machen, dass Kenan Kocak Siegertypen will. Er will Siegertypen und ehrlich gesagt, oh mein Gott, ich will auch Siegertypen und ich will wirklich sehen, dass die Leute Spaß daran haben und dass sie nicht gefrustet hin und gefrustet zurückgehen vom Stadion.
Ja, und im Gegenzug soll ja auch Verlieren wehtun, ne? Also das hat man ja jetzt im Training gesehen, mit wenn die Verlierermannschaften, ne, dieses klassische Arschbocken, also oder auch irgendwie, weiß ich, da einmal Spalier stehen und dann die Verlierer mussten da unter den Spalier durchgehen und jeder der Siegerspieler durfte mal hinten raufklatschen. Also eben nicht nur das Siegen Spaß macht, sondern das Verlieren auch wehtut, um gar nicht erst irgendwie so in diese Versuchung zu kommen. Ja, ist doch egal, wenn wir mal ein Spiel verlieren, dann gewinnen wir halt das nächste. Nee, auch ein verlorenes Spiel ist nicht egal. Ein verlorenes Spiel tut weh. Gerade uns als Favorit, als Absteiger aus der ersten Bundesliga, muss jedes verlorene Spiel wehtun. Und mir scheint dieses Bestrafen, ist auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz, den wir schon lange irgendwie in Hannover nicht mehr hatten. So ein bisschen halt so gefühlt so Felix Magath Light, ne? Also so ein bisschen so, nicht der Schleifer, aber es geht schon so in die Richtung. Und wenn man mal die letzten Trainertypen anschauen, die wir in Hannover hatten. Gerade unter Mirko Slomka, da tat das Verlieren, glaube ich, definitiv nicht weh. Und auch, muss man ja sagen, beim 0-4 jetzt in Heidenheim, also da hat man allerhöchstens so leichten Frust und Resignation gesehen bei den Spielern, aber so richtig, richtig geärgert, habe ich zumindest nach außen hin nicht erkennen können, dass das da irgendjemand von den Spielern geärgert hat oder dass das wirklich wehgetan hat. Und ich glaube, das ist auch dieser richtige Ansatz, ne? Also belohnen, wenn es Siege gibt, aber halt auch bestrafen, wenn etwas nicht so läuft, wie es soll. Und das scheint Kučak jetzt erstmal so ein bisschen als Grundlage vermitteln zu wollen. Wo du gerade, Christian, das Sportbuzzer-Interview oder in der Hatz stand's auch heute angesprochen hattest, was ich sehr spannend fand, dass der Kenan Kučak auch mal sich mit schwer erziehbaren Jugendlichen in Mannheim auseinandergesetzt hat. Der hat da irgendwie mal ein Projekt geleitet mit 20 bis 30 schwer erziehbaren Jugendlichen und ihm ging es halt darum, deren persönliche Probleme anzupacken, anzugehen und dann auch in der Arbeit mit diesen schwer erziehbaren Jugendlichen Vertrauen aufzubauen und Lösungen zu finden für diese Probleme. Und das hat mich tatsächlich beeindruckt, weil so etwas kann nicht jeder Trainer in seiner Vita vorweisen.
Ich wollte das auch gerade sagen, weil natürlich ist es jetzt öfters mal erzählt worden von den Medien, ja, er war Sozialarbeiter mit schwer erziehbaren Jugendlichen, dann kommt der gemeine 96-Fan und sagt, haha, das ist ja perfekt für unsere Mannschaft, schwer erziehbare Leute, aber genau das, was du eben gesagt hast, Leuten irgendwie eine Perspektive zu bieten und die dann mit Blick auf die Perspektive zu motivieren und so, das hat er schon mal gemacht. Und das könnte vielleicht genau die Eigenschaft sein, denke ich mir, die ihm jetzt auch bei Hannover 96 in dieser schwierigen Lage weiterhelfen kann.
Ja, eben halt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, selbst wenn es mal nicht so läuft, sondern eben auch lösungsorientiert zu arbeiten. Also viele Leute schauen ja dann immer gerne auf Probleme, wenn es schlecht läuft und zerbrechen sich den Kopf über das Problem, aber statt dann auch mal aktiv über eine Lösung nachzudenken, also dieses lösungsorientierte Arbeiten, das scheint ja Kučak auch gerade vermitteln zu wollen und hat er ja offenbar mit den Jugendlichen auch geübt. Ja, wie gesagt, für mich ein runder Ansatz. Ich habe da große Hoffnung, dass das sich positiv auf unsere Mannschaft überträgt.
Tim, was hältst du eigentlich von der Tatsache, und du hast es eben bei deinem, ich nenne es mal Trainingsreport, schon erwähnt, dass Asif Saric und Lars Balemann weiterhin die Assistenztrainer in Hannover sind? Hätte man nicht eigentlich das gesamte Trainerteam austauschen müssen, wenn man eine echte Veränderung will?
Ach ja, mein Gott, ich meine, was man alles hätte machen sollen und welche Entscheidung man vermutlich besser hätte treffen sollen, um das auch wirklich ja so ernsthaft zu verkaufen, dass man halt einen Schlussstrich ziehen will. Ja, das hätte man halt auch einfach schon im Sommer haben können. So, aber man hat halt einfach kein Geld so, oder zumindest sagt man uns, dass es so ist, dass man kein Geld dafür hat, dass man sich da personell auch nochmal umstrukturiert. So, ich finde es nach außen hin finde ich es total peinlich, dass wir dieselben Co-Trainer haben, zumindest bei Asif Saric, der unter drei Trainern hier Trainer war, Co-Trainer war, unter André Breitenreiter und Thomas Doll, der jetzt in Zypern sitzt und zumindest hoffentlich für eine lange Zeit, und Mirko Slomka, so, ja, unter Breitenreiter, als ich sage, das ist zu einer Zeit gekommen, wo nicht mehr unter André Breitenreiter das noch besonders erfolgreich war. Und ist einfach halt die Frage, wie das sein kann, dass die dann bei uns bleiben. Entweder ist es so, dass die eine große Kompetenz mitbringen und auf jeden Fall das Team bereichern. Von Lars Balemann halte ich persönlich eine Menge. Habe schon sehr viel Gutes über ihn gehört und macht auch so einen sehr, sehr eloquenten Eindruck. Nur ist einfach die Frage, wie du es nach außen hin dich darstellst. Am Ende wird man immer sagen, ja, es hat perfekt gelaufen für Martin Kind wieder, ne? Dann bringt der neue Trainer keinen Co-Trainer mit und das heißt, der muss man nicht mal eine Abwendung für zahlen, falls er noch irgendwo in Amt und Würden sein sollte. Und ja, Co-Trainer haben wir ja auch schon. Ja, es ist aber eben gut für die Dauer des Vertrages vielleicht keine so schlechte Idee, aber langfristig gedacht ist es wiederum auch nicht. Und für Lars Balemann hätte man bestimmt noch eine andere Aufgabe finden können in Hannover, also garantiert. Und für Asif Saric wahrscheinlich eher außerhalb von Hannover eine Aufgabe.
Ja, also ich hätte es traurig gefunden, wenn man den Lars Bahlemann jetzt irgendwie komplett gechasst entlassen hätte. Also der wurde ja, der war ja in der Vorsaison, war er Videoanalyst bei Hannover 96, hat da ja auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das bestätigen einem alle irgendwie im Vereinsumfeld. Und er wurde dann ja hochgezogen von Slomka und Schlaudorff eben zum Co-Trainer, ohne selbst eben mit einer Profifußballkarriere zu haben. Wo man natürlich schon mal fragen kann, okay, macht dieser Schritt Sinn, einen Videoanalysten zum Co-Trainer zu befördern? Man hat dieses Experiment, ist dieses Experiment eingegangen, aber es wäre jetzt wirklich super unfair gewesen, den Lars Bahlemann jetzt rauszuschmeißen, finde ich, weil er, wie gesagt, einen super Job gemacht hat und es war jetzt ein Experiment, ihn zum Co-Trainer hochzuziehen und wie gesagt, als Videoanalyst vorher einwandfrei, was man da hört im Umfeld von Hannover 96.
Eben schon angesprochen von Tim, die geringe Vertragslaufzeit von Kenan Kocak. Was halten wir denn davon, dass er erstmal nur bis zum Sommer eingestellt ist?
Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Also ich meine, auf der einen Seite natürlich ziemlich Panne, wenn der neue Trainer im Winter auch bei möglichen neuen Spielern in den Gesprächen punkten soll. Das ist ja auch die Aufgabe des Cheftrainers, dann auch neue Spieler, oder zumindest potenziell neue Spieler, auch von seiner Idee des Fußballs zu begeistern. Das stelle ich mir ja lustig vor, wenn dann einem, weiß ich nicht, wer auch immer letztendlich dann auf der Liste steht, aber wenn der dann sagt, ja, aber Herr Kocak, Sie sind doch selber ab Sommer gar nicht hier, Ihr Vertrag läuft doch aus, was ist denn damit? Also das sind halt einfach alles so Sachen, dann wird halt Jan Schlaudorff die Gespräche führen, weil den Kocak mit reinzunehmen ins Gespräch ist eigentlich sinnlos, weil die Frage wird so oder so kommen nach der Vertragslaufzeit. Ob wir jetzt die Frage stellen oder ihr die Frage stellt oder die neuen potenziellen Spieler die Frage stellen, ist doch wurscht. Das ist wie mit Köln, bloß dass Köln da sogar noch schlauer ist und die haben bei erfolgreichem Saisonverlauf eine Verlängerung drin. Mal sehen. Also glaube ich auch nicht so eins dieser Haupt- oder Kernthemen, die es geht, dieser Tage über 96 so, aber es ist einfach alles wie gemalt dafür, dass es voll nach hinten losgeht.
Na, das wird in Zukunft in einigen Monaten auf jeden Fall wieder für Diskussionen sorgen, aber vielleicht auch da erstmal gucken, wie es dann läuft und dann wissen wir auch mehr. Wir werden sicher gleich auch noch, wenn wir auch auf Darmstadt blicken, das nächste Spiel am Montag, über Kenan Kocak sprechen, aber um diesen Blog einmal abzuschließen, würde ich gerne von jedem von euch beiden hören. Glaubt ihr, dass es jetzt unter Kenan Kocak besser laufen wird als noch unter Mirko Slomka? Ist euer Gefühl da irgendwie besser geworden oder schlechter oder gleich geblieben? Was fühlt ihr als 96-Fans?
Es kann ja eigentlich nur besser werden als das, was wir in den letzten 3-4 Spielen gesehen haben. Also, sorry, schlechter, also weniger Enthusiasmus, weniger Leidenschaft geht ja kaum mehr. Deshalb kann es eigentlich nur aufwärts gehen. Und tatsächlich habe ich den, wie ich schon vorhin gesagt habe, so eine minimal ganz vorsichtige Aufbruchsstimmung, die ich erlebe, eben weil Kenan Kocak anscheinend ein Trainer ist, der vor allem so Grundtugenden wie Fleiß, wie Disziplin enorm in den Mittelpunkt stellt. Und tatsächlich sind das genau die Stellschrauben, die wir brauchen. Also wir brauchen jetzt irgendwie nicht Hackespitze 1, 2, 3 irgendwie den perfekten Tiki-Taka-Fußball auf den Platz zu legen, sondern einfach erstmal ganz soliden, bodenständigen Zweitliga-Fußball, mit dem wir dann gegen Mannschaften wie eben Heidenheim, wie Osnabrück dann auch mithalten können und nicht wieder gnadenlos mit 0-4 untergehen. Ja, mithalten oder mehr, aber definitiv nicht 0-4 verlieren, wie gegen Heidenheim. Also man muss, also ich finde es jetzt auch richtig, dass man jetzt nicht von Aufstieg redet, ne? Also Kenan Kocak hat ja das Wort Aufstieg zum Glück nicht benutzt. Alles andere wäre auch lächerlich gewesen. Da finde ich es jetzt ganz gut, dass man jetzt erstmal versucht, sich im ersten Schritt wieder zu stabilisieren und zu fangen und sich erstmal irgendwie versucht, erstmal wieder stabil irgendwo im Mittelfeld einzuordnen in dieser Hinserie, um dann vielleicht in der Rückrunde, wenn es denn dann gut läuft, nochmal den Blick nach oben zu riskieren. Aber das jetzt nicht direkt wieder irgendwie in der ersten Pressekonferenz vor dem ersten Spiel unter dem neuen Trainer davon gesprochen wird, dass der Aufstieg ja noch zu schaffen sei. Das halte ich für komplett unrealistisch. Und ich glaube, das würde auch der Mannschaft eine falsche Erwartungshaltung mitgeben, wenn man jetzt wieder noch irgendwie von Aufstieg philosophiert. Also erstmal geht es doch darum, sich irgendwie zu stabilisieren. Und klar, der langfristige Anspruch von Hannover 96, der muss natürlich sein, nach oben zu blicken und der muss zu sein, besser dass man Mannschaften wie Heidenheim oder Osnabrück eben nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern am besten von oben auf sie herabschauen kann. Aber da stehen wir ja zurzeit nicht. Wir müssen ja aufblicken zu Heidenheim, wenn wir 4-0 gegen Heidenheim verlieren. Und deshalb, also Schritt Nummer 1, erstmal wieder Augenhöhe herstellen. Schritt Nummer 2, mittel- bis langfristig dann auch auf diese Mannschaften hinabzuschauen. Aber eben Schritt für Schritt. Und das finde ich eigentlich jetzt den richtigen Ansatz.
Grüße an Hannover 96, das könnt ihr mal sehen, was ihr mit Leuten wie Dennis macht, dass er einfach gegen Sandhausen und gegen Osnabrück und Heidenheim gern mithalten möchte. So gering ist der Anspruch schon, den ihr bei uns auslöst. Respekt dafür, dass es in so kurzer Zeit zu schaffen ist, ist cool, finde ich gut. Aufbruchstimmung habe ich eigentlich an sich so gar keine. Das liegt einfach aufgrund dessen so, weil die letzten Jahre so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Ich glaube, dass es natürlich sportlich sich ja ein bisschen positiv korrigieren kann insgesamt. Ich glaube, die Probleme werden nach wie vor da sein und sie werden einfach sich nicht ändern, wenn sich nicht grundlegend was ändert. Und da sind einfach alle mit gemeint. Und ich kann jetzt nochmal aufzählen, wir haben in 5 Jahren 9 Trainer hier gehabt und ein und denselben Präsidenten, schrägstrich Geschäftsführer, und es hat sich nichts getan. Wir sind zweimal abgestiegen. Zumindest ein Abstieg von den beiden wäre vermeidbar gewesen, wenn man halt einfach mal kluge Entscheidungen getroffen hätte. Und ich bezweifle einfach, dass es, oder ich sag mal so, ich bezweifle nicht, dass 96 langfristig wieder in die erste Liga aufsteigen kann. Aber ich bezweifle einfach, dass es die richtige Wahl ist, sich darauf auszuruhen, wenn es dann soweit ist. Das hat man beim ersten Mal auch gesehen. Man hat sich da total darauf ausgeruht und dass man wieder aufgestiegen ist. Und jeder Idiot weiß, dass das zweite Jahr in der ersten Liga nach dem Wiederaufstieg das Schwierigste ist. Das kannst du überall nachlesen. Und wir haben dieser zweite Abstieg, der tut deshalb so unglaublich weh und löst auch deshalb bei den Leuten Frustration aus, um jetzt mal den Kreis zu schließen zur Aufbruchstimmung. Einfach weil hier massivst Fehlentscheidungen getroffen worden sind, und zwar mit Ansage, und zwar seit Jahren. Und das muss sich ändern. Aber wir können hier noch stundenlang weiterreden und ich kann den Monolog auch noch 10, 15 Minuten weiter fortführen, könnte noch aufzählen, könnte noch weiter zurückgehen. Es ändert an der Sache nichts. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hängt das Banner wieder auf, von dem ihr alle wisst, welches ich meine, und man zieht Nord-, West- und Ostkurve alle über einen Kamm und die ziehen an einem Strang und protestieren einfach so lange, bis es nicht mehr geht, oder die Leute bleiben halt einfach weg. Und wir gucken uns die Zuschauerzahlen an. Ja, mei, die Leute bleiben halt weg. So, deshalb, über kurz oder lang kriegst du die Leute wieder ins Stadion, wenn du guten Fußball spielst, wenn du oben mitspielst, so, wenn 96 wieder Spaß macht. Aber ich glaube, ich würde ein Zwanni draufsetzen, dass es in absehbarer Zeit wieder so kommen wird, wie es jetzt gekommen ist.
Wir haben über vermeintlich kleinere Gegner gesprochen, zu denen man hinaufschaut. So wird es auch am Montagabend laufen. Darmstadt 98 ist zu Gast in Hannover und die stehen aktuell 2 Tabellenplätze und einen Punkt über uns. Über das Spiel und was wir davon erwarten können, sprechen wir gleich mit Dennis und Tim.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Montagabend, 20.30 Uhr, unter Flutlicht und in wahrscheinlich klirrender Kälte wird Hannover 96 auf Darmstadt 98 treffen. Darmstadt, wie eben gesagt, steht zwei Plätze über uns. Es ist alles ganz eng in der Tabelle und man kann natürlich einen Sprung machen, wenn man das Spiel gewinnt. Muss man natürlich erstmal gewinnen. Die Frage an Dennis und an Tim, wie optimistisch, ganz grundsätzlich und ohne Details, blickt ihr denn auf dieses Spiel jetzt am Montag?
Ist ein neuer Trainer da, ein Grund mehr ins Stadion zu gehen. Abgesehen davon, dass es halt Montag ist, 20:30, glaube ich, ist 96 grundsätzlich immer irgendwie eine Reise wert, so. Auch wenn die letzten Monate eher so ein bisschen ernüchternd waren, aber ich glaube, dass es schon viele geben wird, die sich davon überzeugen wollen, was der neue Coach so kann und was er den Jungs hat beibringen können in der Kürze der Zeit. So. Mein Gefühl ist eigentlich relativ neutral und das ist eigentlich schon ziemlich positiv.
Ja, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Also es ist ein Heimspiel, neuer Trainer. Wenn wir jetzt nicht diese Gelegenheit, diese Steilvorlage nutzen, um ein bisschen Schwung mitzunehmen, ja, das wäre eigentlich traurig. Also ganz klar, wir müssen das Spiel gewinnen und ich glaube auch, dass die Jungs viel daran setzen werden, mehr als in den letzten Spielen, um halt auch wirklich mal die Zuschauer zu überzeugen, dass sie es noch können. Und deshalb, wie gesagt, vorsichtiger Optimismus, aber ganz klar, ich meine, wir sind der Favorit. Es ist Darmstadt und zu Hause gegen Darmstadt müssen wir jetzt wirklich mal die Kurve kriegen. Wir haben immer noch den zweitteuersten Kader, wenn man transfermarkt.de glaubt. Und deshalb, auf geht's, Heimsieg. Jetzt müssen wirklich mal 3 Punkte her. Und wenn wir diese 3 Punkte bekommen, dann kriegen wir ja auch ein bisschen Schwung vielleicht rein. Aber wir müssen mit der Einstellung reingehen, wir sind Hannover 96, wir sind die Mannschaft, die aus der ersten Liga kommt. Wir sind die, die hier zu Hause die 3 Punkte haben wollen und auch bekommen.
Diese Frage stelle ich jetzt auch mit Blick auf die Startaufstellung am Montag gegen Darmstadt. Aber welche Spieler werden denn jetzt von diesem Trainerwechsel am meisten profitieren können? Ich denke da zum Beispiel an einen Marvin Bakalorz, wo bekannt wurde jetzt, dass er Kapitän bleiben wird. Vielleicht bedeutet das ja auch für ihn einen Neuanfang und er darf mal wieder in die Startelf rücken. Was glaubt ihr, wer profitiert am meisten?
Wer profitiert am meisten? Tatsächlich wird Kenan Kutscher, glaube ich, sich erstmal vornehmen, die Abwehr zu stabilisieren. Und ich glaube jetzt rein einfach mal, dass sein Augenmerk auf der Defensivarbeit liegt, ist natürlich erstmal gut allgemein für unsere Abwehr, dass sie fester steht. Also dass jetzt wirklich Priorität hat, dass die Abwehr hinten möglichst wenig Gegentore zulässt. Ich finde es jetzt ein bisschen unseriös, ja jetzt so anhand konkreter Spielernamen so zu überlegen, wer wird profitieren, wer wird der große Gewinner unter dem neuen Trainer werden, wer wird der große Verlierer werden. Ich glaube, das kann man jetzt vor dem ersten Spiel noch nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es wird jeder Spieler halt die Chance haben, sich zu zeigen und auch wieder bei Null eben versuchen, sich positiv beim Trainer zu zeigen jeder Spieler fängt halt wieder bei Null an und das ist natürlich für die Spieler eine Chance, die zuletzt eine unglückliche Figur gemacht haben. Du hast Marvin Bakalorz gerade angesprochen, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand da mit einem großen Vorteil in das Rennen um des Trainers neue Gunst gehen wird. Von daher, ich fände es jetzt ein bisschen problematisch, jetzt jeden Namen darauf und runter zu diskutieren. Fakt ist sicherlich, wenn Kučak eben seinen stabilisierenden Fußball spielen will, wird er vielleicht einen Spieler wie einen Muslija jetzt noch erstmal nicht direkt von Anfang an bringen und ihm alle Freiheiten geben, sondern Kutschaks Augenmerk wird darauf liegen, Stabilität reinzubringen. Und das werden wir dann auch in der Startaufstellung bemerken. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie jeden Spielernamen erstmal vor dem ersten Spiel rauf und runter diskutieren müssen.
Ich denke doch, dass es die falsche Frage ist, die man da stellt. Ich glaube, die richtige Frage ist eigentlich, haben wir bisher eine Mannschaft gesehen, die in ihren einzelnen Positionen Spieler hatte, die genau auf den Positionen gespielt haben, auf denen sie glänzen konnten. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, war das bisher eigentlich nicht der Fall. Und ich würde das gleich ganz gerne mal wieder sehen, dass vielleicht auch der Ansatz, den man verfolgen darf und verfolgen soll oder auch die Hoffnung, die man haben sollte, dass einfach Spieler auf Positionen spielen, auf denen die uns super helfen. So. Ich meine, wenn ich mir so anschaue, ich habe in der letzten Folge von Vorwärts nach Weit mit Gunnar Lott gesprochen, vom Niemals allein Taktikblock. Und ich habe das im Vorherfeld auch so empfunden und habe das eigentlich immer auch schon gesagt, dass der Muslier, das ist ein super Zehner. Mein Gott, was könnte der uns helfen? Wie könnte der unser Tiefenspiel beleben, wenn der spielen würde auf der 10? So, wenn ich mir dieses Drama mal angucke, wenn der auf der Außenbahn spielt, das ist absolut schlecht. Der kann das nicht gut auf den Außenbahnen. Der braucht einfach Stabilität, so. Und Stabilität kriegst du doch nur, wenn du in Position spielst, in der du am besten aufgehst einfach. So, Bakalorz hat unter Slomka als tiefe 6 gespielt. Oh mein Gott, also, ernsthaft, auf der tiefen 6 Bakalorz, der Bakker ist halt einfach der Bakker. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. So ist auch ganz gewiss jemand, der in einer Position wichtig ist, wo er hohe Ballgewinne erzielen kann, wo er aggressiv draufgehen kann, wo er einfach profitiert von seiner Art und Weise zu spielen. Der macht halt auch so unkonventionelle Sachen. So, dann hat der Gegner den Ball und dann lässt er sich beim Anlaufen Zeit und plötzlich dann läuft er los wie so ein Wildgewordener, von alleine gelassen und kriegt den Ball plötzlich, weil der Gegenspieler ist total so hoch, der war doch eben gerade da vorne und wie kommt das denn, warum hat der jetzt den Ball? So, und auch so Edgar Pripp, gut, für Edgar Pripp hat man schon eine ganz gute Rolle eigentlich gefunden. Das ist so immer so zwischen 6 und 8, das er spielt, so hat immer ein Auge drauf, dass auch Cedric Teuchert richtig steht und nicht plötzlich wieder über die Auslinie rennt und dass der Janis Horn, dass der dann auch da steht, wo er zu stehen hat, so. Ist halt einfach ein echt guter Spieler, ein extrem intelligenter Spieler, wäre vermutlich auch ein super Zehner gewesen, aber dafür ist er jetzt einfach auch schon zu lange raus gewesen und zu lange verletzt gewesen. Und auch zu alt für das Tempo einfach der 10 so. Aber man, Florian Muslia, das ist doch ein saumäßig dynamischer und agiler Spieler so, aber wir haben halt einfach ohne Zehner gespielt. Und das wünsche ich mir schon, dass wir mit Zehner spielen. Und ich glaube, dass daher auch ableiten zu können, wenn Kenan Kocak sagt, er möchte Stabilität haben. Ja, da gibt es eine Formation, 4-2-3-1, das ist das kompakteste und stabilste, was du wahrscheinlich spielen kannst in der jetzigen Zeit. Und ohne Kompromisse und ohne Experimente auch. So. Ich denke, Yaraguchi ist ein super Pressing-Spieler. Das ist wirklich ein verdammt schlauer Spieler. So. Der wird aber in der Fanszene, oder ich sag mal jetzt nicht Fanszene, aber in der Fangemeinschaft oder vielleicht auch der Hörerschaft unserer beider Podcasts einfach unglaublich kritisch gesehen. Es liegt einfach daran, dass der seit ungefähr 2 Jahren hier ist oder anderthalb Jahren hier ist und einfach noch nicht ein einziges Mal auf einer Position gespielt hat, wo der vollkommen aufgeht. Ja, so, und auch das zu Marvin Ducksch ist halt, Mensch, das ist echt ein guter Stürmer. So, der ist echt gut. Der ist eigentlich sogar zu gut für uns, so. Wenn wir den halt richtig einsetzen würden, aber tun wir halt einfach nicht, sondern wir spielen halt einfach, so, wenn er halt alleine vorne steht, so, spielst du auf lange Bälle, ja, der macht halt keinen Ball fest. Das kann der halt einfach nicht. Der kann andere Dinge, so. Setzt mit Henrik Weinert einen daneben, ja, der könnte rein theoretisch Bälle festmachen, aber die springen halt alle weg. Hat super viel dazugelernt, der Henrik Weidand. Kann ich einfach nur sagen, zieh den Hut vor. Cedric Teuchert, auch gewiss kein Außenmannspieler, Mann. Das ist ein Stürmer, eine hängende Spitze. Und ich weiß nicht, 96 muss ein bisschen gucken, dass sie halt auch nicht Spieler schlechter machen, sondern dass sie besser machen einfach. Und wenn das am Ende der 7 Monate gelungen ist, dann hat Kenan Kocak hier einen fantastischen Job gemacht und dann gehört der selbstverständlich einen besseren Vertrag vorgelegt. Ist doch klar. Nur jetzt musst du am Montag einfach musst du den ersten Stein werfen. Du musst als allererstes einfach Darmstadt weghauen. Du musst die einfach 4-0 aus dem Stadion schießen. Du musst das Gefühl haben, die Spieler gehen auf den Platz und das ist jetzt mal was sehr Stammtischmäßiges und auch Plattes, aber da ist mal ganz viel Wahrheit drin auch. So, du musst einfach das Gefühl haben, die Spieler gehen mit den Messern zwischen den Zähnen auf den Platz. Und hier geht kein Ball verloren. Wenn der Korb, na gut, was rede ich hier, Korb, ja, ist ein anderer Spieler. So, wenn der Bakalorz sagt, so, du bist mein Gegenspieler, ich sagte, du kommst nicht ein einziges Mal mir vorbei. Du gewinnst keinen Ball heute. Solange ich hier schäle, gewinnst du keinen Ball. Solange Henrik Weidand vorne drin steht, gewinnt ihr zwei Abwehrspieler hier, ihr wiegt zusammen halb so viel wie ich. So, ihr gewinnt keinen einzigen Kopfball. Ich gewinne vorne jeden Kopfball. Jeden Kopfball gewinne ich da vorne. Und genau mit der Einstellung, mit genau der Mentalität von Siegern musst du in dieses Spiel gehen. Und du musst dieses Spiel, weil das ist jetzt einer dieser vielen Chancen, du musst dieses Spiel aus vieler Hinsicht, aus Prestige, Identität und auch für dich selber persönlich, du musst dieses Spiel um jeden Preis gewinnen. Um jeden Preis.
Ja, das wird ein Mentalitätsspiel, glaube ich. Wir brauchen da Mentalitätsmonster, um dieses schöne Wort mal zu benutzen.
Und ich das ist so Quatsch, Tim. Mentalitätsmonster.
Ja, aber Tim, ich fand, du hast das gerade gut beschrieben halt. Also ich meine, das ist überzeichnet natürlich mit Messern im Mund, aber so rein von der Idee her, so muss die Message halt rüberkommen. Mit dieser Botschaft will ich die Jungs auf dem Platz sehen und ich will die nicht eben wieder in der zweiten Halbzeit aus der Kabine schleichen sehen mit dem Kopf unten, sondern eben wirklich mal ja, dem Gegner in die Augen schauen und wie du es gerade so schön geschrieben hast, da muss ein Backer muss ausstrahlen, heute kommst du an mir nicht vorbei, es wird dir wehtun. Also so wie ein Altin Lala oder, weiß nicht, ein Dieter Alz ganz früher bei Werder Bremen, dass der, oder ein Jens Jeremies auch, ne, wenn der Gegenspieler wusste, ich setze hier irgendwie einen Schritt über die Mittellinie, Achtung, das könnte wehtun, weil ich dann gleich irgendwie abgeräumt werde. Und genau das müssen dann unsere Jungs auch tatsächlich ausstrahlen, ja.
Ja, aber ich finde die Mentalitätsdiskussion in Deutschland generell ein bisschen affig. Darum habe ich das eben gerade auch so gesagt, weil es wird immer so getan, denen fehlt Mentalität. So, nein, jeder Spieler hat Mentalität. So, das ist nicht zu haben, das geht gar nicht. Jeder Spieler hat Mentalität. Ob er die richtige ist, die ist die andere Frage. Ich glaube halt, das, was ich anfangs auch gesagt habe, einfach, die Gegner müssen sich schon im Kabinengang in die Hose machen. So. Und dieser Anspruch, wir sind 96 und so, damit gewinnst du sowieso gar nichts zurzeit, überhaupt gar nichts. Aber du gewinnst Spiele, indem du einfach 90 Minuten lang ackerst. Du musst 90 Minuten arbeiten. Von sowas wie Feinschliff, von solchen Sätzen wie Fußball zu spielen und nicht zu kämpfen, davon würde ich erstmal gar nicht anfangen, weil das kommt viel zu viel, 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 viel zu früh. Gewinnt das erste Spiel gegen Darmstadt, dann fahren wir nach Hamburg, dann musst du auf Pauli auf jeden Fall darfst du nicht verlieren. Dann kommt Aue, dann musst du hier Aue weghauen und dann wetzen wir mal unsere Messer für den VfB Stuttgart.
Wir sollten mal unser geballtes Wissen über Darmstadt zusammentragen. Wer von euch weiß was über, wie die spielen, wie die auftreten, was die machen, wofür die stehen?
Ich meine, ich glaube, ich finde das Quatsch, über Darmstadt zu sprechen, weil es ist eigentlich auch schon alles gesagt worden, was für ein Spiel. Also es ist erstmal Ich glaube halt, dass es irgendwie Quatsch ist, darüber zu sprechen, weil es könnte jeder Gegner sein. Es ist egal, ob das Darmstadt ist oder nicht. Du bist mittlerweile auf dem Punkt, wo du Angst vor jedem Gegner hast. Darum ist es Quatsch, auch über Darmstadt zu sprechen, weil wir können trotzdem was machen, so keine Frage. Aber die Antwort ist die gleiche, ob sie jetzt Darmstadt heißt, Bochum heißt, Regensburg heißt, du musst die schlagen, die am Montag kommen. Egal wer.
Na gut, also man sagt sich, die Darmstädter seien gefährlich bei Standards und zumindest eine Geschichte auf Darmstädter Seite hätte ich zu erzählen. Denn Dennis, wie heißt deren Top-Stürmer, der an 42% aller Darmstadt-Tore beteiligt ist?
Die Statistik hast du jetzt aber auch gerade ganz frisch nachgeschaut, oder? Parallel hier. Serdar Dursun. Tim, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ich bin absolut kein Experte dafür, wie man türkischstämmige Namen ausspricht. Ich lasse das mal gelten, Dursun ist okay, oder? Es steht hinten auf dem Trikot, das reicht eigentlich aus.
Der hat auf jeden Fall 5 Tore bisher gemacht für Darmstadt und man muss natürlich jetzt nochmal gucken in unserer Innenverteidigung. Marcel Franke, der fällt ja gesperrt aus, weil mal Anton Tippich mal wird dann in der Innenverteidigung mal wieder stehen, wahrscheinlich neben Josep Elis oder vielleicht neben Philippe, mal sehen. Ja, aber auf den Stürmer von Darmstadt sollte man dann doch mal achten, dass eben auch gerade Thema Standards, wir sind ja bisher nicht die standardstärksten Verteidiger, haben wir ja leider nicht bisher in unseren Reihen gehabt, dass uns da kein Missgeschick widerfährt. Also diesen Namen Dursun, den sollte man doch einmal gehört haben.
Ja, vor allem, ich wollte ja die Geschichte zu ihm erzählen, denn ich habe das nicht gewusst und ganz zufällig eben herausgefunden, aber Serdar Dursun, der hat eine hannoversche Vergangenheit, der hat nämlich von 2008 bis 2011 für die U19 und für die zweite Mannschaft von Hannover 96 gespielt.
Ja, ein alter Bekannter also sozusagen.
Quasi. Er ist dann in die Türkei gewechselt, hat sich dort eine Karriere aufgebaut und irgendwann zu Fürth und dann zu Darmstadt.
Also alles quasi wie gemalt für einen Doppelpack von Serdar Dursun, ja? Verstehe ich das richtig?
Ich glaube schon.
Ja. Ich glaube so ungefähr 85. und 92. Minute wird das dann ungefähr soweit sein, weil der hat ganz viele Tore, wenn ich das mal kurz sagen darf, in Verlängerung geschossen. oder Darmstadt generell wohl sehr, sehr stark in den letzten 10 Minuten.
Ja, und da waren wir ja bisher leider nicht so die Spezialisten, muss man sagen, was Verlängerungen angeht. Ich denke da gerade mit so einem Grauen an das Karlsruhe-Spiel zurück. Naja, aber vielleicht ändert sich ja jetzt alles unter dem neuen Coach. Ich hoffe es.
So, haben wir soweit alle notwendigen Aspekte abgegrenzt.
Wir haben ungefähr so wenig über Darmstadt gesprochen, wie man über Darmstadt sprechen muss. Es ist uninteressant, was über Darmstadt zu sagen. Weil es ist halt, es sind die Lilien, Mann. Das interessiert mich überhaupt nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. So, weil ich habe das immer oft eben schon gesagt, eigentlich musst du jeden schlagen, egal welcher Gegner hier kommt. Ist ganz egal, wer das ist. Das kann auch von mir aus Trochtags eine Asse sein.
Über was möchtest du denn noch sprechen stattdessen?
Ich möchte darüber sprechen, dass ich es eine Unverschämtheit finde, dass es keine Happy Hour mehr gibt im Stadion von 17 bis 18 Uhr beispielsweise. Das hat gegen Sandhausen hervorragend funktioniert und ich finde das keine Entschädigung für das letzte halbe Jahr dieser absolut katastrophalen Leistung, die mir da geboten worden sind, von Spieltag zu Spieltag. Es ist als kleine Entschädigung mal angebracht, 96. Das könnt ihr vielleicht auch aufnehmen. Ihr müsst nicht sagen, dass es von mir hat, 96. Ihr könnt einfach so tun, als wenn es eure Idee gewesen wäre. Wenn ihr das mal wieder einführt, so bis Weihnachten zum Beispiel. Als so eine Art kleines Advents. Nee, Advents ist noch gar nicht, ne? Nee, ist noch gar nicht, war die peinlich.
Ja, haben wir bald. Haben wir bald.
Ja, in der Woche. Also als kleines Pre-Advent-Special.
Ja, ich meine, am Montag gehen ja die Weihnachtsmärkte wieder los, ne? Also Montag ist ja schon der erste Tag Weihnachtsmarkt, von daher lassen wir das mal gelten mit dem Thema Advent. Finde ich schon, ist in Ordnung.
Oder 96, wenn ihr zuhört, ich bin mir relativ sicher, ihr hört es. Was haltet ihr davon, wenn ihr einfach einen eigenen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände macht und Vorwärts nach Weit und 96 Freunde-Podcast machen einfach eine Live-Sendung zum Preis von 19,95 Euro, aber nein. Irgendwas Lustiges müsste sich 96 einfallen lassen, damit man die Leute wieder davon überzeugt, 96 ganz geil zu finden.
Ja, du hast es schon selber gesagt, mehrmals, glaube ich, in dieser Episode, das Stadion, es wird so leer in letzter Zeit.
Das wird absoluter Minusrekord am Montag.
Ja.
Wir sollten vielleicht.
Ja, weiß nicht, neue Trainereffekt ist halt auch noch mit dabei, ne?
Ja, also wir tippen jetzt nicht das Ergebnis, sondern ich weiß nicht, mein Podcast ist mir aber total egal jetzt gerade. Wir tippen nicht das Ergebnis, wir tippen einfach die Zuschauerzahl.
dein Tipp, Tim?
Ich glaube, wir werden grandiose 17.500 Zuschauer erleben.
Dennis?
Nein, da werden wir definitiv drüber kommen. Und ich lehne mich jetzt mal ganz, ganz weit aus dem Fenster. Ich könnte ja jetzt auch 18.000 sagen, das wäre langweilig. Ich sage, wir haben definitiv mehr als 25.000 Zuschauer. Mein Tipp, 28.500. Und damit ist das Stadion mehr als halb voll.
Dann tippe ich 28, ich sag 28.400. Dann
halb voll, er will mithalten. Er möchte mit allen nur mithalten, er sagt halb voll.
Mithalten großartig. Im halbvollen Stadion.
Großartig. Schön, ein schönes 1-1 gegen Darmstadt.
Nein, 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 das ist nicht unsere Anspruchshaltung, Tim. Das habe ich jetzt aber auch nicht gesagt. Also ich habe gesagt, Heimsieg muss her, definitiv.
Na gut, okay.
In Zukunft muss es auch wieder Pflicht sein, dass Minimum 35.000 Zuschauer bei uns in der zweiten Liga ein Zweitligaspiel sich anschauen. Und das ist noch ein weiter Weg dahin, aber ich hoffe tatsächlich, dass wir uns auf dem Weg jetzt endlich dahin befinden. Also zumindest können wir jetzt von einem Neuanfang glaubhaft und glaubwürdig endlich mal sprechen nach über einem halben Jahr. Ja, ein halbes Jahr ist es übrigens auch her, dass wir einen Heimsieg gesehen haben, ne? Tatsächlich ein halbes Jahr lang. Und das wird jetzt langsam mal am Montag Zeit. Ich bin vorsichtig optimistisch. Tim, ich würde trotzdem nochmal gern deinen Tipp hören. Ich gebe jetzt einfach mal meinen Tipp ab. Wir sehen ein 3-0 gegen Darmstadt.
Nicht schlecht.
3-0. Boah, ich glaube, es wird ein wunderbares 2-1 Last Minute von uns. Ausnahmsweise.
Mhm. Ja, ich überlege gerade, was ich dann tippen soll.
Sag bitte nicht sowas wie 0-0 oder 1-1, bitte.
Ja, ich denke gerade nochmal nach. Also, ja, Darmstadt hat zuletzt auch meistens verloren. Die sind jetzt auch nicht in super krasser Form unterwegs. Hier 0-1 gegen FSV Frankfurt verloren. Pokal gegen Mainz verloren, dann unentschieden gegen Regensburg und davor gegen Fürth verloren. Nee, ich glaube, das wird ein 3-1 wurde schon getippt, ne?
Ich habe 3-0 gesagt, also 3-1 ist noch offen für dich.
Ich sag dann 3-1.
Gut. Alles Heimsiegtipps immerhin. Das sollte ja auch unser Anspruch sein. Mal sehen, ob unser Anspruch auch und unser Traum erfüllt wird von einem Heimsieg.
Na gut. Ich sage 3 Tore durch Flo Muslia.
Okay.
Völlig unrealistisch. Na gut.
In Hannover passieren verrückte Dinge. Also warum auch nicht das?
Klar, alles klar. Gut, wir merken schon, dieser Podcast, der trudelt langsam so ein wenig aus, also können wir ihn auch gleich offiziell beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast Tim Block, der für Vorwärts nach Weit podcastet und bei Twitter auch unterwegs ist. Gebt einfach in die Suchleiste Nordkurvenlibero ein und dann findet ihr ihn. Danke, dass du mit dabei warst, Tim.
Ja, gar kein Problem, sehr gerne.
Und natürlich auch danke an Dennis Draber, den Gründer von 96freunde.de und damit quasi mein Vorgesetzter, nicht wahr, Dennis?
So kann man das sagen. Hat wie immer Spaß gemacht.
Genau, danke Chef. Und an unsere Hörer, ja, wir blicken sehr gespannt auf dieses Montagabendspiel und ja, bis zum Spiel auf jeden Fall auch hoffnungsvoll und dann sehen wir mal weiter.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.